Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Mein Name ist Benjamin Gründer. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Und wir haben diesmal ein Thema, was mir jetzt erst wieder ganz aktuell wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Immer wieder so eine Sache, wo ich mich selbst dabei ertappe, was für mich selbstverständlich ist, dass das für viele immer noch ja so ein Buch ist wie mit 7 Siegeln. Und das ist das Thema Tackle an sich. Und da möchte ich mal ein bisschen wieder ausholen und hoffe, dass das für euch wieder viele Inputs dabei hat, was ihr selber effektiver dann umsetzen könnt am Wasser. Denn ich habe sehr häufig das Problem, einmal durch diese Guiding-Touren am Wasser, dass ich sehe, dass die Leute sehr oft zu viel Tackle dabei haben, was gar nicht im Gebrauch ist, oder zum anderen, dass es gar nicht optimiert aufeinander abgestimmt ist. Oder im Umkehrschluss bei diesem Workshop-Thema, worauf ich jetzt eigentlich wieder gestoßen bin mit diesem Tackle, dass ich dann eben Leute kennenlerne, die dann einmal ja einen gewissen Opelus in die Hand nehmen, um an so einem Workshop teilzunehmen, und machen das im Prinzip mit den Hintergedanken, einmal im Leben ja so einen dicken Fisch zu fangen und dann gehe ich zu so einem Workshop und dann kann das ja nur noch funktionieren. Und da sind mir natürlich sehr oft als ja Prokurist, der das dann umsetzen soll am dem Wasser, allein da schon die Hände gebunden, weil die Leute mit Sachen ans Wasser fahren, was wirklich teilweise der absolute Wahnsinn ist. Ich hatte jetzt zum Beispiel wieder ein ganz konkretes Beispiel, was mir dann mehr oder weniger sogar leid tut, weil man den Leuten das dann auch anbietet. Die kommen dann mit Ruten, mit ja, so Teleskopruten mit 200, 300 Gramm, teilweise 500 Gramm, eine uralte Stationärrolle drauf, wo dann eine 0,35er monophile Schnur gespult ist, und dann kommt ein Wallervorfach dran mit 90 Kilo Wirbel und 1,2 mm starken monophilen Vorfach. Und auch wenn jetzt viele von euch da draußen sicherlich da schon schmunzeln werden, weil die meisten, die so einen Podcast hier konsumieren, die wissen natürlich, dass ihr Tackle aufeinander abgestimmt ist und würden mit sowas sicherlich nie ans Wasser fahren. Aber mit sowas bin ich regelmäßig konfrontiert und das ist gar nicht so abwegig, dass es immer noch so viele Leute gibt, die eben gar nicht wissen, dass es sinnvoll sein kann, erstmal sein Angelgerät aufeinander abzustimmen. Wenn ich eben dann mal einen gewissen Zielfisch habe, den ich dann gezielt fangen will, darum geht's ja, und dass es da eben nicht anfängt bei der jeweiligen Montage, sondern mit dem ganzen Setup an sich. Und dann im Umkehrschluss hatte ich jetzt wieder in Italien seit langem mal wieder ein Leihboot gesehen, was Montagen im Einsatz hatte, was ich bis heute nicht verstehe, wie man auf solche Gedankengänge überhaupt kommt. Es stand ein Boot am Steg und da bin ich da dran vorbeigelaufen und da standen hinten in den Rutenhaltern die entsprechenden Ruten. War auch soweit alles okay, namhafte Hersteller, hat alles gepasst. Aber dann waren da Vorfächer drauf, das habe ich mein Lebtag so noch nicht gesehen. Und ich verstehe auch immer wieder nicht, weil ja das Internet voll ist allein mit Rig-Tutorials. Es gibt Bücher, egal jetzt von wem, wo die gängigsten Rigs erstmal erklärt werden und auch die Komponenten dazu und auch dieses Bauen, sich selber das zurechtzubauen. Das ist ja tausendfach zu finden und das kostenlos, wo keiner Geld bezahlen muss. Und ich hatte jetzt wieder so ein konkretes Beispiel, was ich nicht nachvollziehen kann, wie Leute auf sowas kommen. Da war ein Schwimmer auf der Schnur, dann kam ein Wirbel, so ein riesen Karabinerwirbel, und in dem Wirbel war ein Wirbel eingehangen, an dem ein Stahlvorfach war, was vielleicht 50 Zentimeter hatte in dieser Länge. Dann war ein gewisses Blei drauf von einem namhaften Hersteller, was leuchtet, so mit 40 Gramm. Und dann kam da dran eine U-Pose und dann kam da dran ein Drilling und hinten dran kam dann nochmal ein riesen Einzelhaken. Also bestimmt 10-0 oder so. Ich weiß nicht, mit welcher Intention dann diese Leute ans Wasser fahren. Und das Schlimme, was ich ja immer sehe, ist, ich bekomme Geld, um den Leuten einmal was zu vermitteln, aber eben auch, damit die einen Fisch fangen. So, und wenn ich dann beim Urschleim erstmal anfangen muss, rennt mir natürlich auch ein Stück weit die Zeit weg. Weil dann ist natürlich das Hauptproblem, ist ja sehr häufig dann sogar das, wie jetzt bei den aktuellen Workshop, was ich da erlebt hatte, dass die Leute überhaupt nicht das Zeug dann dabei haben, um sich überhaupt was zu bauen. Die haben dann Einzelhaken dabei für einen Baller. Da weiß ich immer nicht, wie man auf sowas kommt, den Leuten auch das im Laden zu verkaufen, wenn da einer reinkommt und sagt, ich will da mal auf Baller gehen. Also was null zusammenhängt und deswegen dieser Podcast mal, wo ich hoffe, dass wieder viele Tipps dabei sind und deswegen wollen wir da mal ganz kurz reingehen. Ich will das auch nicht zu lang werden lassen, aber ich wollte euch das jetzt auf jeden Fall mal wieder sagen, wie ich jetzt auf diesen Gedankengang gekommen bin, einen Podcast über dieses Thema Tackle zu machen. Und das allererste, wo es natürlich anfängt, ist Rute, Rolle und Schnur. Da fängt es an. Und die eierlegende Wollmilchsau sind für mich Wallerruten mit 2,80 Meter bis 3 Meter Länge, circa 300 bis 300 Gramm Wurfgewicht und da seid ihr fertig. Damit könnt ihr alles machen. Dann kommt gleich als erstes immer dieses Problem, dass es ganz viele Leute gibt, die mir dann schreiben, ja, aber wir wollen ja weit spannen, da brauche ich ja eine andere Rute. Ja und nein zugleich. Das allererste ist, wenn ihr weit spannen wollt oder müsst, ist das ja immer die Kernfrage, wie häufig betreibe ich das bei meinen Angeln und wie spanne ich dann überhaupt ab? Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich zum Beispiel an einem See ans gegenüberliegende Ufer in einer Hecke anbinde oder an einen großen Stausee zum Beispiel auf weite Distanzen Bojen setze. Das ist ein Riesenunterschied, denn bei den Anspannen an Hecken kann ich mir den Fixpunkt, wo der Ausleger hängt, selber wählen. Den kann ich so hoch anbinden wie möglich. Und da schaffe ich es durchaus, auf 200 Meter meine Schnur rauszubekommen, auch mit einer 2,80 Meter Rute. Und da brauche ich dann nicht extra eine Rute dafür. Der einzigste Unterschied, wo ich das wirklich mal gemerkt habe, dass es sinnvoll ist, richtig harte Ruten zu verwenden, sind Festbojemontagen auf großen Distanzen. Und das ist aber ein Angeln, was ich in der Form nur in Spanien kennengelernt habe. Muss ich euch aber gleich wieder dazu was sagen. Das war damals zum Beispiel eine Rute Skyrock, wo das wirklich dann sinnvoll ist, sowas dort einzusetzen. Aber das Erste, was ich euch dazu sagen muss, ist, dass das mittlerweile überall verboten ist. Also da mal eine Boje auf 250 Meter zu setzen, und das ist verdammt viel, und dann durchzuspannen, ist eigentlich heutzutage nirgendwo mehr umsetzbar, weil es eben verboten ist. Und dann eben brauche ich so eine Rute nicht unbedingt für sowas, weil das so eine harte Rute ist und ich wirklich, das war der einzigste Vorteil, wo ich da gesehen habe, ist, dass ich durch dieses Festbojenangeln noch einen gewissen Druck auf den Einzelhaken überhaupt kriege, beziehungsweise da wirklich die Schnur auch bis zu diesen Distanzen in einer geraden Linie durchspannen kann. Das fällt mir dann mit einer 2,80 Meter Rute mit 300 Gramm natürlich deutlich schwerer, weil die ist dann am Limit, da ist der Druck schon so groß, dass die Rute das gar nicht mehr kompensieren kann. Aber eben hier nochmal, meistens angeln die wenigsten Leute angeln so, weil es diese Gewässer auch ja eigentlich so gut wie gar nicht gibt. Und alles andere, was ihr klassisch umsetzen wollt, sei es das Boilie-Angeln, das Pellet-Angeln, sei es das Abspannen an Seen und Teichen, sei es das U-Posen-Fischen an Flüssen, das könnt ihr ohne Probleme mit einer 2,80 Meter Rute umsetzen. Und dann kommen wir natürlich, weil ich ja ein Repräsentant der Firma Zackfishing bin, sollte euch auch einleuchten, dass ich jetzt die letzten Jahre nur Tackle von der Firma in Einsatz hatte. Das heißt aber nicht, dass andere schlecht ist. Das will ich hier auch nochmal ganz kurz sagen, weil im Endeffekt nimmt sich's gar nicht so viel. Was ist für mich wichtig? Eine Rute sollte für mich ein gewisses Gefühl haben, gerade über die Spitze, ein bisschen sensibel sein und ich mag lieber weichere Ruten wie harte. Ich hatte euch jetzt gerade mit dieser Skyrock das erklärt, dass es in meinen Augen nur ein konkretes Beispiel gibt, wo das sinnvoll sein kann, mit so langen Ruten und schwer, also mit viel Wurfgewicht zu fischen, mit diesem Festbojenangeln. Aber ansonsten, für 99% der Angler da draußen reicht eine 2,80 Meter beziehungsweise eine 3 Meter Rute mit 300 Gramm. So, und dann kommt ja immer ganz wichtig, wenn ihr euch Tackle zusammenstellt, was macht ihr hauptsächlich in eurer Zeit? So, und es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob jemand einen kleinen Vereinssee hat, wo er regelmäßig hinfährt, oder eben den Vater Rhein vor der Haustür hat, wo er hinlaufen kann. Dann sollte das Setup da auch ein bisschen angepasst werden. Denn am Rhein, gerade bei vielen Gebieten und Revieren, wo die Bootsnutzung verboten ist, brauche ich auch eine Route, die eben mehr Dampf hat, also sprich Rückgrat, wie zum Beispiel jemand, der regelmäßig seine Zeit an Seen und Teichen verbringt. Auch das nochmal immer so ein bisschen sich vor dem eigentlichen Kauf, ja, mal zu Gemüte führen, wo verbringe ich meine Zeit hauptsächlich, was mache ich hauptsächlich damit, und dann eben würde ich nur bei den Routen an sich wählen zwischen einer 2,80 Meter beziehungsweise einer 3 Meter Route. Meistens fallen die 3 Meter Modelle, obwohl sie dieselbe Angabe haben von dem Wurfgewicht her, härter aus. Das richtet sich so ein bisschen immer nach der Länge. Und deswegen fische ich lieber 2,80 Meter Routen, weil ich einen Großteil meiner Zeit eben dort verbringe, wo die Bootsnutzung geduldet ist. Und da drille ich eigentlich zu 90% meine Fische vom Boot aus. Das heißt mit einem Schlauchboot. Und da ist, wie gesagt, diese eierlegende Wollmilchsau eine 2,80 Meter Rute mit 300 Gramm Wurfgewicht. Und dann kommen wir gleich zu den Rollen. So, für die meisten ist eine Stationärrolle das Arbeitsgerät schlechthin. Ihr könnt damit alles machen. Ihr könnt damit U-Posen fischen, alles. Ihr könnt damit werfen, ihr könnt die Ruten auslegen, also das heißt auch mal den Stein werfen. Das ist damit alles umsetzbar. Wer hauptsächlich, wie ich, viel Zeit dort verbringt, wo die Bootsnutzung gestattet ist, der hat das einfachste Arbeiten mit einer HR20. Oder mit einer Multirolle. Das hängt ganz einfach damit zusammen, wer viel Ruten setzt über das Boot, wird diesen Vorteil relativ schnell kennenlernen, was es heißt, den Druck von der Bremse so einzustellen, dass ich einen gewissen Druck drauf habe. Bei einer Stationärrolle ist das nicht möglich. Oder ihr macht das über die Rollenbremse. Da habt ihr aber das Problem, dass euch eure Hauptschnur verdrallt. Das kann die auf Dauer nicht ab, weil dann die Schnur über den Schnurlauf-Rollenbügel läuft. Und obwohl der meistens kugelgelagert ist, verdrallt euch deswegen trotzdem die Schnur. Deswegen ist es eigentlich immer empfehlenswert, den Bügel offen zu haben beim Zurückfahren an seinen eigentlichen Angelplatz, wenn ihr mit dem Boot auslegt. Also das ist dann auch eine ganz wichtige Kaufentscheidung für denjenigen, der davor steht. Wenn ihr dauerhaft an Revieren unterwegs seid mit Bootsnutzung, holt euch eine HR20. Wenn ihr das einmal kennengelernt habt und schätzen gelernt habt, wollt ihr nichts mehr anderes in der Hand haben. Für all diejenigen, die sich da nicht sicher sind und auch mal an Seen und Teichen werfen müssen zum Beispiel oder an kleineren Flüssen, für den ist eine Stationärrolle zum Beispiel wie die SR10 perfekt. Das ganz kurz zu dem Thema Rollen, und dann natürlich das wichtigste Verbindungsglied ist das Thema Schnur. Und das ist jetzt so ein Punkt, da habe ich selber viel rumexperimentiert in den letzten Jahren und habe mittlerweile mein Setup, was ich viel an so Seen einsetze, zum Boilie-Angeln zum Beispiel, so runter reduziert, dass ich mittlerweile eine 0,33er Hikeline beziehungsweise 0,36. Das ist in den letzten Jahren immer weniger geworden. Da hatte ich auch viele Phasen dabei, wo ich bei 50 angefangen habe, also die Schnurstärke 0,50 geflecht. Bin da mittlerweile aber immer weiter runtergegangen. Und warum? Das richtet sich ganz einfach nach dem Setup, was die Rute beziehungsweise auch die Rolle dann überhaupt an Druck erzeugen kann. Und der reicht in der Regel vollkommen aus für eine 0,36er, 0,33er Schnur an den meisten Gewässern. Einzigster Unterschied ist wirklich viele Steine und so weiter. Dann auch mit der HR20, dann würde ich auch hochgehen mit der Schnurstärke, wirklich 45, 50 mm. Gerade wenn ich da mit viel Abrieb zu rechnen habe. Aber an den meisten Seen, wo ich jetzt unterwegs bin, habe ich zum Beispiel eine Homezone im Einsatz mit 2,80 und darauf eine SR10 mit einer 0,33er Hikeline. Da habe ich viel rumexperimentiert und bin da immer weiter runter. Und auch mit dem Snake Leader, Das war auch immer so ein wichtiger Punkt, den ich eigentlich schon viele Jahre fische. Aber mittlerweile bei diesen Boilie-Pellet-Angeln oder auch Worm-Popper-Pricks setze ich die ersten Meter lieber ein dickes Mono nochmal davor, weil das halt so extrem abrissfest ist, dass das ganze Setup optimal in meinen Augen aufeinander abgestimmt ist. Und jetzt zu den Stärken, da nehme ich maximal 0,60. Ich habe jetzt zum Beispiel viele Sessions gehabt in den vergangenen Jahren mit einer 0,50 bzw. 0,55 mm monofilen Schnur an meiner Hauptschnur dran. Das sind dann circa so 10, 15 Meter nochmal davor geschaltet. Und dann mein eigentliches Bleisystem bzw. auch mit Steinen ist dann genau dasselbe. Vorfach drauf, fertig. Damit bin ich wirklich extrem gut gefahren und auch in Gewässern hatte ich das im Einsatz, wo viel so Kraut war und so, da habe ich sehr gut die Fische dann noch durchdrillen können. Also das hat dann alles noch gepasst, das ist ein schönes Setup für unser täglich Brot. Das sind immer Fische der 1,50 Meter Klasse, weil die wir nun mal häufiger fangen wie ein Fisch, der da drüber ist. Das ist nun mal so, gerade an den meisten Gewässern, die wir in der Heimat haben. Und da reicht das vollkommen aus. Man hat genug Power, um auch mal einen größeren Fisch zu drillen, zu führen. Und auf der anderen Seite genug Spaß, um auch mal auf der anderen Seite einen Beifang, ja, sich erfreuen zu können. Weil das ist natürlich auch immer so ein Punkt. Mir wird dann vorgehalten, dass das so... Ja, und ihr seht es oder ihr habt es gehört, es ist... Wenn man draußen am Wasser immer das direkt aufnimmt, immer so ein bisschen was anderes. Denn jetzt hatte ich schon mittags, ja, die große Befürchtung, beziehungsweise ist es ja eine Hoffnung, nicht die Befürchtung, dass da wieder am Fisch abläuft, weil das ist zur Zeit echt kurios. Bin ja in der Mitte Mai-Tour. Ein Tagebuch dazu in Podcast-Format werde ich euch sicherlich auch wieder dazu fertig machen. Und das ist echt krass. Wir haben geblenkt komplett, haben einen strategisch günstigen Platz und kriegen nach über 24 Stunden, wo nichts passiert, mittags um 12 auf eine Topwater-Route ein Biss, ein cooler Fisch, den wir da fangen konnten. Und jetzt im Prinzip sind wieder 24 Stunden dann vergangen. Und deswegen war ich jetzt in heller Aufregung, weil das wieder so kurz angeklingelt hat, aber... Leider nichts. Deswegen die kurze Unterbrechung und deswegen auch jetzt erst wieder hier der Einstieg. Wir waren ja schon bei den Schnüren, dass ich da über die Jahre hin gesehen immer weiter runtergegangen bin. Und auch hier nochmal dazu noch ein Hinweis, weil mir das selber über so viele Jahre aufgefallen ist. Ich habe ja wirklich von ganz vielen Herstellern Schnüre gefischt. Von sehr bekannten Marken, aber auch von so Angelläden, die damals ihre eigenen Schnüre hatten und so. Und dabei ist mir immer Folgendes aufgefallen. Zum Beispiel ist eine 0,50er von Hersteller A nicht automatisch eine 0,50er von Hersteller B. Und genauso ist es mit Hakengrößen, mit Wirbeln etc. pp. Das ist wirklich so auffällig. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Das kann ich euch nicht genau sagen. Und von daher ist das jetzt immer, was ich euch berichte, auf das gemünzt, was ich halt im Einsatz habe. Zackfishing, beziehungsweise sind das ja auch noch viele Muster, die über Zackfishing eben gelaufen sind. Und deswegen auch nochmal hier der Hinweis, wenn ihr eine Route, Rolle, was auch immer sucht, ist mein Rat dazu immer entweder ein Angelladen bei euch um die Ecke oder auch mal eine Messe, wo ihr euch wirklich mal von qualifizierten Leuten da auch beraten lassen könnt. Ich denke, das macht viel aus, weil ihr eben dann diesen gesunden Kompromiss in der Hand habt. Und wenn das einmal steht, dieses Setup an sich, also die Rute, eine Rolle, eine Schnur, dann habt ihr damit auch wirklich lange Freude. Also, und es muss nicht immer das High-End-Produkt sein. Es gibt ja mittlerweile auch Routen, ja, für 300, 400, 500 Euro nach oben gibt es wie immer keine Limits. Aber es gibt auch sehr günstige Einstiegsmodelle, die aus rein Glasfaser sind, zum Beispiel wie eine Buddy, die man ohne Bedenken jeden, entweder sei es ein Einsteiger, ein Quereinsteiger, ein Gelegenheitswelsangler, wärmstens empfehlen kann, nehmt sowas, das seid auf der sicheren Seite, sind unzerstörbar diese Ruten, allein durch die Material von den Glasfaser her, das kann nicht brechen, das Material. Dadurch sind sie leider etwas schwerer, wie zum Beispiel ein Gemisch aus Carbon, Glasfaser, aber wer eben, ich sag mal, zwei Nächte im Monat darauf angelt auf Fels, für den reicht das dicke aus, denn man muss ja immer dazu sagen, wir reden hier immer von Setup beim Ansitz fischen. Und da kriege ich auch regelmäßig Fragen zum Thema Spinnfischen. Und auch hier wieder nochmal der ganz einfache Rat. Guckt, was ihr am häufigsten befischt, welches Gewässersystem. Denn es ist schon ein Unterschied. Ich habe Leute zum Beispiel im Kölner Raum, die am Rhein erfolgreich mit der Spinnrute unterwegs sind, die dort aber ein anderes Setup brauchen, wie jemand zum Beispiel an der Mulde in Sachsen-Anhalt. Das ist ein ganz anderes Gewässersystem und zum Beispiel würde ich euch am Rhein eher was empfehlen mit 3 Meter, 2,70 Meter mindestens und dann wirklich mal 180 Gramm, 200 Gramm sowas, damit ihr im Fisch erstmal ein Stück weit auch eine Chance habt, führen zu können. So, an der Mulde braucht ihr das nicht unbedingt. Da würde euch auch die EvoCat in 2,43 reichen mit 120 Gramm Wurfgewicht, definitiv, weil ihr dort eben ein ganz anderes Gewässersystem vorfindet. Das ist immer wieder das, was wirklich wichtig ist, jeden da zu empfehlen. Beim Thema Vorfächer, Schnüre und so weiter hat man schon ganz kurz diesen Exkurs gemacht mit der Schnurstärke. Und bei den Vorfächern ist es auch so. Euch bringt das nichts, Wirbel mit 150 Kilo an eine 0,50 mm Hauptschnur anzuknoten, weil die Sollbruchstelle oder die Bruchstelle, wenn es bricht, so ist es richtig. Eine Sollbruchstelle gibt es natürlich nicht. Aber wenn es irgendwo reißen sollte, passiert das nicht, weil der Wirbel zu schwach ist, sondern dann eben das schwächste Glied reißt. Und das ist dann die Schnur, weil das da draufhin ja nicht ausgewogen ist. Also von daher, das reichen dicke 90 Kilo Wirbel zum Ansitzfischen aus. Kugellagerwirbel, da ein bisschen drauf achten, dass er sich schön frei drehen kann mit Kugellagern. Die sind wirklich da empfehlenswert. Monofil oder Geflecht bis maximal so 1 mm Stärke kommen die an 99% der Gewässer wieder aus. U-Posen, auch hier immer wieder, nehmt euch eine Hand mit. Ich habe so viele Leute, die hier draußen kistenweise U-Posen dabei haben, wo aber ein Bruchteil davon überhaupt nur im Einsatz ist. Also nehmt euch eine Auswahl mit und über den Lauf der Zeit habt ihr eh ein gewisses Vertrauen, ein gewisses Gefühl für eure Situation, für Bedingungen, wie auch immer, dass ihr dann genau merkt, wann was besser ist und funktioniert. Von daher nehmt euch immer eine kleine Auswahl mit von ja kleinen U-Posen ab 3 Gramm, um eben nur das Vorfach leicht anzuheben, aber natürlich auch mal schwerer fischen, zum Beispiel an der Elbe mache ich das nach wie vor sehr gerne mal mit 30, 40 Gramm Rotations-U-Posen, um ein großes Wurmbündelpaket auch wirklich anzuheben, damit es weg ist vom Grund, damit eben die Grundeln nicht überhaupt eine Chance haben, da dran zu kommen oder eine Krabbe. Das sind alles so Sachen, eine Auswahl an Schwimmern bis 100 Gramm lang vollkommen. Ein paar Stahlgewichte, auch hier bis 100 Gramm und dann seid ihr in der Regel schon fertig. Haken ist dann auch immer so ein Thema für sich, was ich schon mal gesagt hatte mit den Schnurstärken, so ist es eben halt auch bei dem Thema Hakengrößen. Bei Zackfishing ist es relativ einfach, das ist durchgetaktet wie bei den Klamotten, wenn ihr diese kauft, also XXL ist groß, M ist klein oder dann eine S und das sind dann für euch als Orientierung, ich fische sehr häufig Größe M oder Größe S. Haken, Größe XL, habe ich eigentlich nur noch Drillinge dabei, weil ich ab und zu, wie gesagt, schon mal an der Elbe im Einsatz habe, um dann ein großes Wurmpaket zu fischen. Damit habe ich nicht nur ein großes Vertrauen, sondern da brauche ich dann auch dementsprechend mal größere Drillinge, nicht weil die Fische dort viel größer sind, sondern dass ich dort eben viel mehr Köder auf so einen Haken überhaupt drauf bekomme. Das ist dann im Prinzip schon alles. Das ist das, was wirklich wichtig ist, wenn ihr ans Wasser geht. Dann braucht ihr natürlich noch euren Lebenshaushalt draußen am Wasser. So, dem würde ich euch immer raten, in wasserdichten Taschen erstmal zu verstauen, sei es der Schlafsack, sei es auch mal euer Essenszeug, weil ich das nach wie vor sehr häufig habe, dass die Leute alles in so Stofftaschen dann dabei haben, also so normale Einkaufsbeutel. Wenn ihr viel draußen seid, werdet ihr euch das irgendwann abgewöhnen. Weil allein schon, wenn ihr an einem Platz fahrt und es ist trocken, kann es eben sein, ihr kommt da frühs an und die Wiese ist noch mit Tau überzogen. Wenn ihr so eine Stofftasche da abstellt und ihr habt da drin irgendwelche Sachen, die dann nochmal in, ja, so Papiertüten eingepackt sind, zum Beispiel Brötchentüten und so weiter, dann saugt sich das schön nach und nach voll. Und deswegen alles in wasserdichten Tackle-Containern verstauen. Könnt ihr auch mein Boot stehen lassen, wenn ein Regenschauer kommt, wenn Tau ist, wie auch immer, da drin bleibt es trocken. Das sind alles so Sachen, das fällt mir immer wieder bei diesen Touren auf, wie selten wirklich Leute darauf achten. Gerade eure Klamotten, ihr braucht da auch nicht 10.000 verschiedene Sachen, aber wenigstens einmal zum Wechseln, falls man mal nass wird, falls irgendwas ist, dass man Reservekleidung braucht, dann bringt euch das eben nichts, wenn das 2 Tage in der nachts tauüberzogenen Wiese stand, alles sich schön vollgesaugt, so klamm ist und ihr braucht das dann als Reservekleidung. Also von daher auch hier nochmal, das sind alles so Themen, die ich gar nicht mehr vor Augen habe. Für mich ist das selbstverständlich, dass ich das so dabei habe, aber eben halt für viele Quereinsteiger zum Walzangeln, nehmt sowas mit. Ihr seid draußen am Wasser und da kann immer was passieren. Regenschauer, was auch immer, Gewitter. Und so seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Vielleicht nochmal ein anderes Thema. Das ist das Thema Boot an sich, weil Wallerangeln wird früher oder später für die meisten damit enden, auch mal Trips zu machen an bekannte Reviere, sei es zum Beispiel nach Frankreich, sei es nach Italien, sei es nach Spanien, wie auch immer, sei es an bekannte Welshochburgen, auch in Deutschland. Und an den meisten Gewässern sind Boote erlaubt. Und in meinen Augen wirklich das Arbeitsgerät schlechthin sind Schlauchboote zwischen 2,90 Meter bis 3,20 Meter. Wonach ich achte, das ist zum Beispiel so ein Thema für mich. Ich selber würde euch immer nur empfehlen, einen Holzboden. Und das hat mehrere Gründe. Mittlerweile könnt ihr wählen zwischen Alu, Luft, Holz. Holz ist das mit der schwerste Produkt. Der aufblasbare Boden hat natürlich den riesen Nachteil, dass der leicht ist und ihr könnt das dann entweder über eine Pumpe, die ihr mit dem Fuß bedient zum Beispiel, oder über eine Pumpe, die dann über eine Batterie läuft, aufblasen. Aber in meinen Augen, einmal nimmt dieser Luftboden einen relativ großen Anteil von der Höhe im Schlauchboot weg, weil der einen gewissen Aufbau eben hat, damit er stabil ist. Das ist das Erste, was mich wirklich stört, weil ich da einen ganz anderen Stand habe wie auf dem Holzboden. Das sind circa mal 20 cm weniger und es fühlt sich für mich selber komplett anders an, obwohl es dasselbe Boot ist. Es ist dann nur dieser Aufbau. Zum anderen ist natürlich Luft dieser Vorteil mit dem Gewicht, aber eben halt auch ein Nachteil, wenn ich zum Beispiel einen Fisch habe, habe den reingezogen ins Boot und obwohl ich immer eine Plane unterlege, kann es eben mal passieren, dass ein Haken, der frei hängt, sich auch durch die Plane mal bohrt. Und wenn dann unten drunter Luft ist, ist halt die Gefahr groß, dass er euch da ein Loch reinrammt. Zum anderen das Thema Aluboden. Ja, kann man auch empfehlen. Ich habe das deshalb nicht im Einsatz, weil ich dieses Argument mit dem Gewicht irgendwie für mich noch nie gesehen habe. Also wenn mir einer sagt, das liegt daran, dass er einen Aluboden hat, weil der so deutlich leichter ist wie ein Holzboden. Ich glaube, wir sprechen hier von einer Einsparung von 5 Kilo auf ein 3-Meter-Boot. Weiß ich immer nicht, wohin die Leute dann das Boot tragen, wo das zum Vorteil kommen soll und wie oft vor allen Dingen. Ich baue das Boot dann immer unmittelbar im Wasser auf, je nachdem, wohin ich fahre. Das heißt, ich habe mein Boot in 2 großen Taschen. Einmal das Boot und dann nochmal eine Tasche für den Boden, wo auch die Pumpe mit drin ist, Sitzbank und so weiter, die Ruder. Und dann trage ich diese Taschen einzeln. Und da ist mir dieser Gewichtsvorteil selber noch nie so in den Sinn gekommen, dass ich sage, ich baue jetzt einen Aluboden. Denn ein Aluboden hat für mich einen großen Nachteil und das ist diese Wärmeentwicklung. Wenn der wirklich ein Aluboden ist und der ist noch so silbern und ihr seid viel, gerade so in Italien dann unterwegs, wo ich halt diese Erfahrung gemacht habe, da ist eure Haut wirklich in Gefahr, wenn das Boot 24 Stunden von früh bis abends da in der prallen Sonne steht, das heizt sich so auf, da kann man Eier drauf braten und das nimmt euch einen Holzboden ab. Natürlich kann man das immer wieder kompensieren, ein bisschen Wasser da rein, dann verdunstet das und kühlt den Boden dementsprechend runter. Aber das sind alles so Sachen, wo ich mir schon übelst einen Fuß verbrannt habe. Bei Boden von Gästen, wie auch immer, wo ich da mal schnell ein paar Ruten setzen wollte und es ging ohne Latschen dann nicht mehr. Da ist mir das wieder aufgefallen, weil ich das bei mir in der Form gar nicht kenne. Es sind alles so ein paar Gedankengänge zu dem Thema Boot. Wenn ihr viel unterwegs seid, wird dieses Thema kommen und dann die entsprechende Motorisierung. Wer auch mal größere Strecken fahren will, in meinen Augen nach wie vor sind 10 PS bzw. 9,8 haben die, um genau zu sein. Oder mittlerweile in Deutschland in den meisten Revieren führerscheinfrei sind 15 PS. Da habt ihr aber das große Problem, dass die so schwer sind, dass die alleine zu handeln ja fast nicht mehr möglich ist. Also ein Zehner, das kriege ich noch hin, auch mal eine größere Strecke. Ich muss den bei mir zum Beispiel relativ oft tragen. Das heißt, vom Camp dann ins Auto und so weiter. Und der ist ja meistens dann vom Steg aus quasi dann zum Auto. Und 15er alleine kriege ich nicht mehr hin. Habe ich selber mehr wie einmal im Einsatz gehabt, also auch von Gästen. Und da braucht man dann immer eine helfende Hand. Und gerade wenn ihr alleine unterwegs seid, kann das ein Nachteil sein. Riesenvorteil ist natürlich, wenn ihr auf dem Wasser seid, ihr seid schneller und könnt auch mal eine größere Strecke schneller zurücklegen. Aber ansonsten, wenn ihr einen gewissen Plan habt, kommt ihr dicke zurecht mit 5 PS. Die könnt ihr tragen, die sind relativ kleinhandlich. Ja, das ist so meine Empfehlung, entweder 5 oder dann 10 PS oder dementsprechend dann auch mit E-Motoren, wenn ihr an Seen arbeitet. Zum Beispiel habe ich 55 Lips als Elektromotor, dazu eine 100 Ampere Batterie, damit komme ich relativ lange hin und kann dann auch mal dort an so einem Gewässer meinen Tackle fahren und auch größere Strecken zurücklegen. Das sind alles so Sachen, die ich mit euch gerne hier nochmal in dem Podcast separat aufarbeiten wollte, weil ich das, wie gesagt, jetzt erst wieder bei dieser Guiding-Tour oder eben bei diesem Workshop gesehen habe und hoffe immer wieder, dass so ein paar Impulse dabei sind, dass ihr auf der einen Seite so wenig wie möglich am Wasser dabei habt, aber auf der anderen Seite natürlich euch einmal auf euer Setup, das, was am Wasser dann steht, verlassen könnt. Darauf kommt es ja an, dass ihr auf der anderen Seite einen gewissen Drillspaß habt bei unserem täglich Brot, also bei den Fischen, die wir nun mal einen Großteil unserer Zeit dann auch fangen. Das sind eben nicht diese ominösen 2,50 Meter Fische, sondern eben Fische zwischen 80 cm bis 1,50 Meter. Das ist ein Großteil dem, was wir fangen in vielen Revieren. Und erstmal unabhängig von der Größe ist es für mich erstmal immer wichtig, dass ein gewisser Plan aufgeht, dass ich dann gemerkt habe, das, was ich im Kopf habe, habe ich umgesetzt und dann habe ich einen Fisch gefangen. Ob der dann 1,30 Meter ist oder 1,70 Meter, konnte ich mir nie aussuchen. Aber ich weiß, selbst wenn es solche krassen Unterschiede gibt und es ist dann eben nicht 1,30 Meter, sondern 2,30 Meter, dass ich dem mit dem Setup, was am Ufer steht und die jeweilige Schnurhaken so aufeinander abgestimmt ist, dass ich den jederzeit ausdrillen kann. Das sind alles so Sachen, die mir wirklich nochmal wichtig waren, weil mir bringt das nichts, wenn ich auf so einem Workshop dann an das letzte Ende ein gutes Vorfach hänge, was optimiert ist, legt das an den Spot, wo ich denke, der ist gut und dann kommt eben im Volleinschlag und derjenige hat dann eine Hauptschnur als Monofile, die dünner ist wie meine Reißleine zum Stein. Oder eine Rute, die so hart ist, dass der keinen Drillspaß hat, dass der auf Deutsch gesagt einen Meter Fisch bis an den Spitzenring hochkurbelt, dem ist dann auch nicht zu helfen, weil Wallerangeln soll ja Spaß machen, um da dauerhaft dran zu bleiben. Denn Schneidernächte oder Tage gehören leider sehr häufig dazu, das ist nun mal so. Und deswegen sollte das alles optimiert sein. Und wenn das auch einmal steht, das hatte ich schon mal, ihr kauft das nicht jedes Jahr. Die Schnüre wechsle ich, wenn es hochkommen, alle 2-3 Jahre mal durch. Aber die sind bei mir auch in einem ganz anderen Einsatz wie bei euch. Von daher checkt das immer mal ab, dass da keine Verletzungen sind, wenn ihr mal eine Schnur reingeholt habt, nur eine Montage und es hat mal kurz gehangen, das immer mal gegenchecken, ob man da merkt, dass eine Beschädigung in der Schnur ist oder nicht, dann schneidet man das raus und dann kann man alle 3 Jahre, reicht das in der Regel vollkommen aus, öfter mache ich das hier draußen dann auch nicht, es sei denn, sie ist eben wirklich stark beschädigt, die Schnur. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in eins der nächsten Podcast-Formate wieder. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, meldet euch gerne. Am besten immer der direkteste Weg über Instagram. Und ich würde sagen, wir hören uns dann mit dem Tourtagebuch wieder hier beim Wallerflüsterer. Euer Benni, alles Gute. Ciao.